Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Rock auf der Bühne, der Podcast für mehr Frauen auf beruflichen Bühnen und für mehr weibliche Redekunst. Heute dreht sich hier alles ums Handwerk und eine Frau, die das Handwerk lebt, liebt und sichtbar macht. Katrin Post-Isenberg ist zu Gast. Sie lebt Handwerk, sie ist selbst Steinmetzmeisterin und war Inhaberin eines Steinmetzbetriebes. Sie liebt Handwerk, deswegen kümmert sie sich um Fachkräftesicherung, Sichtbarkeit, Aufbau von Arbeitgebermarken im Handwerk und klappert auf vielen Ebenen, um das Handwerk voranzubringen. Und sie ist auch eine Stimme des Handwerks. Als Kolumnistin der Deutschen Handwerkszeitung, als Podcast-Host von Nach Fest kommt ab, als Speakerin und Moderatorin. Sie steht also auf den Bühnen und sie gibt dem Handwerk Bühne. Deswegen ist sie der perfekte Gast für mehr Rock auf der Bühne. Herzlich willkommen, Katrin.
Wow, Daniela, das hört sich voll cool an, was du alles gesagt hast. Danke.
Ich habe das mal zusammengefasst, als ich auf dein Leben geschaut habe. Du hast es so geliefert. Ja, total toll, dass du zu Gast bist. Und ich würde gerne einsteigen und habe auch vorher so nachgedacht, wer hört immer diesen Podcast und haben die eigentlich irgendwas mit Handwerk zu tun? Und das begegnet dir ja wahrscheinlich ganz oft, so diese Fragen in solchen übergeordneten Podcasts. Und deswegen würde ich gerne, bevor wir zu deiner Person kommen, dich fragen, warum ist das Handwerk wichtig für Deutschland? Und zwar aus einer gesellschaftlichen Perspektive und aus einer wirtschaftlichen Perspektive.
Ja, also wir haben so viele Menschen, ich fange andersrum an, so viele Menschen im Handwerk beschäftigt wie nirgendwo anders. Von daher ist es auf der wirtschaftlichen Seite her ein riesengroßer Faktor. Nicht nur Menschen, die wir in Arbeit haben, sondern eben auch die Gewinne, Umsätze, die alle darüber generiert werden, woraus Steuern abgeleitet werden, sind einfach ein unfassbar wichtiger Bestandteil. Und gesellschaftlich, also ich glaube, jeder, dessen Auto mal auf der Straße liegen geblieben ist oder wo die Klospülung nicht funktioniert hat oder die Heizung ausgefallen ist, da spürt man sehr schnell, dass das Handwerk genau das ist, was die Gesellschaft braucht.
Und wo sind die Herausforderungen?
Du meinst mit der Gesellschaft?
Insgesamt, wenn man aufs Handwerk schaut?
Die Herausforderungen sind eigentlich, die liegen ein paar Jahre zurück, denn das Handwerk hat leider nicht mehr ganz das Ansehen, was es haben sollte, zumindest in meinen Augen, denn das ist politisch so gewollt vor vielen, vielen Jahren, dass mehr ins Studium rein die Kinder beworben sag ich schon, mehr ins Studium rein die Schüler gefördert wurden. Und weg vom Handwerk. Und das spüren wir natürlich jetzt. Ne? Da sind viele Strukturen immer noch, die man jetzt aufbrechen muss. Und das Image, naja gut, der eine oder andere Handwerker ist vielleicht auch kein Vorzeigehandwerker. Und da müssen wir echt dran arbeiten.
Da kommen wir, glaube ich, im Detail nochmal dazu. Mir war es wichtig, nochmal so das einzuordnen. Und ich habe auch einen Gedanken gehabt. Wir reden ja ganz oft über Transformationen in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, aufgrund von Digitalisierung, aufgrund von Veränderungen in der Gesellschaft. Und ich habe das Gefühl, das Handwerk ist nah bei den Menschen, also auch trotz dessen, was du gerade geschildert hast. Also dieses, man hat das Gefühl, in der öffentlichen Wahrnehmung ist das Handwerk vielleicht nicht so anerkannt. Und gleichzeitig ist es ja so nah bei den Menschen in verschiedensten Facetten. Deswegen an dich auch nochmal die Frage, welche Kraft siehst du, also was könnte, wenn das Handwerk anders dargestellt wird, und da kommen wir auch gleich auf die Punkte, die du ja arbeitest, was könnte es leisten oder sollte es leisten, als was sollte es gesehen werden?
Ja, also ich bin ja dafür, dass wir in ein paar Jahren die Situation haben, dass es heißt, und was bist du so? Ich bin Anwalt. Ach so, fürs Handwerk hat es nicht gereicht. Also das ist ja…
Das ist meine Vision.
Ja. Das möchte ich gerne, dass diese Situation irgendwann eintritt und wir alle verstanden haben, dass natürlich eine KI unterstützen kann und natürlich Digitalisierung unumgänglich ist. Letztlich aber wir noch lange nicht so weit sind, dass eine KI auch die Kloschüssel an die Wand schraubt oder aufs Dach klettert, um zu gucken, wo es denn reinregnet. Und da müssen wir einfach viel mehr Wertschätzung auch von Seiten der Kundschaft auch verlangen und vielleicht auch erarbeiten. Ich erinnere mich an Situationen, als ich noch angestellt gearbeitet habe als Steinmetzin, wo es dann hieß, ist denn der Chef nicht da? Und ich sage, ich bin Meisterin, also ich wäre auch in der Lage, mit Ihnen diese Sachen jetzt hier durchzusprechen und Ihren Auftrag anzunehmen. Nee, er möchte gerne mit dem Chef sprechen. Ne? So, und da haben wir hierarchische Dinge, die da irgendwie noch sehr fest verankert sind und vielleicht auch Dinge, die naja, mit Mann-Frau vielleicht auch zu tun haben. Frauen sind ja auch noch nicht ganz so lange im Handwerk angekommen. Und das zieht dann so viele Kreise.
Spannend. Und ich glaube, da kommen wir auch gleich überall bei allen Punkten, die ich von dir wissen will, dazu. Und du hast ja auch gesagt, ist das Handwerk, was könnte das Handwerk selbst tun? Und ich glaube, da hast du ja auch so ein paar Ideen. Fangen wir mal bei dir selber an. Jetzt für die dich gar nicht kennen und die vielleicht auf LinkedIn nicht folgen, wozu ich schon mal herzlich einlade, um auch so die Handwerksgeschichten, die du erzählst, um die mitzubekommen. Ich habe ja eben schon gesagt, du lebst Handwerk insofern, als dass du selbst, hast ja eben auch gesagt, Steinmetzmeisterin bist.
Genau.
Kannst du mal diesen Weg, denn heute bist du, arbeitest du nicht mehr in dem Beruf, deswegen ist da ja auch ein bisschen was passiert, aber kannst du mal schildern, was hat dich dahin gezogen?
Ja, also ich bin erblich nicht vorbelastet. Das heißt, das Handwerk hat mich gefunden. Ich wollte eigentlich auch studieren gehen und hatte ein Wartesemester. Und derzeit wurde mir ein Praktikum einem Steinmetz angeboten, der dann später mein Ausbilder war, weil ich bin nach diesen 2 Wochen Praktikum, wo ich wirklich am ersten Tag noch nicht wusste, was macht man denn da so, bin ich rausgegangen mit einem Ausbildungsvertrag und hatte alle Pläne über Bord geworfen. Somit hatte mich das Handwerk eigentlich gefunden. Ich habe dann noch mal ein Jahr tatsächlich gewartet, weil der Ausbildungsplatz für das Folgejahr schon besetzt war und ich aber gesagt habe, ich will's unbedingt. Und dann warte ich eben ein Jahr, bin noch mal verreist nach Brasilien und so weiter. Und habe dann aber auch sehr schnell gemerkt, okay, das kann jetzt hier nur mit der Ausbildung für mich nicht zu Ende sein. Ich möchte mehr und bin sehr, sehr schnell in die Meisterschule gegangen, berufsbegleitend und danach auch schnell in die Selbstständigkeit, weil ich auch sehr schnell gemerkt habe, okay, das reicht mir nicht, wenn jemand dem Chef sagt oder der Chefin, ich habe auch bei einer Chefin schon gearbeitet, sagt, ach, das ist ja toll geworden, dieser Grabstein, den Sie hier gemacht haben. Und aber selber hatte Chefin keinen einzigen Handschlag dran gemacht und hat diesen Dank dann quasi gar nicht weitergeleitet. Und da habe ich gesagt, oh, das ist voll ungerecht. Ich habe so viel Schweiß und Blut reingesteckt und ich möchte gerne selber in die Umsetzung kommen dürfen, mit den Menschen zusammenarbeiten. Das ist ein sehr, sehr schönes Thema, Grabsteine zu machen, denn es ist das letzte Geschenk, was man machen kann. Und sehr, sehr persönlich, sehr individuell und sehr nah. Und das ist eine unfassbar dankbare Arbeit, für mich zumindest gewesen. Ja, und dann habe ich auch sehr schnell gegründet. Es ging irgendwie alles holter die Polter. Hatte dann nach 9 Jahren insgesamt auch 5 Mitarbeitende. Und habe aber nach 9 Jahren, nachdem wir das erste Kind gekriegt haben, wir haben es 1,5 Jahre probiert, aber gesagt, okay, irgendwie ist so, ist es nicht mehr im Gleichgewicht mit Handwerk, was ja wirklich noch wenig skalierbar ist, wo du jeden Handschlag brauchst, um auch dann Umsätze zu generieren. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, die Augenränder sind jetzt so weit unten, das ist irgendwie nicht mehr im Gleichgewicht. Und dann habe ich die Firma tatsächlich geschlossen, komplett geschlossen.
Aber da sind jetzt ein paar Themen drin, total spannend, weil ja auch so Frauen als Unternehmerin ist ja auch was sehr unterrepräsentiert ist. Steinmetzen würde ich mal sagen, ne, auch. Also es ja, gibt, glaube ich, nicht so viel Steinmetzen. Mhm. Die eine Frage, die mir direkt eingefallen ist, wieso ist dir das Praktikum als Steinmetzen angeboten worden? Also wie kam das denn schon?
Ja, ich habe gekellnert, um dieses Wartesemester finanziell zu überbrücken auch. Und da habe ich einen Stammtisch betreut. Und irgendwann kam einer auf mich zu und sagte, ich bin Steinmetz, mach mal Praktikum bei mir, und hat mir seine Visitenkarte in die Hand gedrückt. Und dann so, hä? Hab ich nachgefragt, wie kann es sein? Wieso sprichst du mich jetzt an? Und dann sagt er, ja, da vorne bei dir am Stammtisch, da sitzt einer, mit dem arbeite ich zusammen, und der war Friedhofsgärtner. So, und der kannte mich jetzt dann über mehrere Stammtischabende und hat dem dann gesagt, hier, lass die mal ein Praktikum bei dir machen, ich glaube, ihr würdet gut zusammenpassen. Und so war's. Mhm.
Aber ohne, dass der jetzt wusste, dass du irgendwie, ich weiß nicht, als Steinmetz braucht man da, ja, ich würde jetzt irgendwie sagen, außer gutes Gefühl für den Stein, ja, auch so ein bisschen, wie nenne ich das, kreatives Geschick.
Blick, nee, also ich wollte ja Innenarchitektur studieren.
Ah, okay.
Genau, also deswegen war ich nicht auf Jura aus oder so.
Ja, yeah, okay, da sehe ich dann was.
Deswegen war so die Kreativität, glaube ich, schon da. Ne? Das wusste er dann. Mhm.
Und jetzt ist natürlich spannend, bei Mehr Rock auf der Bühne, wo es ja darum geht, dass Frauen in vielen Feldern unterrepräsentiert sind und im Handwerk definitiv auch. Und ja, das war, ist ja jetzt eine Zeit, die du beschrieben hast. Ich weiß nicht, wann hat deine Ausbildung begonnen?
Boah, warte. 2002 bis 2005, genau, und ab 2008 war ich schon.
Okay, also vor über 20 Jahren, und ja, wir hoffen doch, dass sich in der Gesellschaft was getan hat. Gab es so ein paar Punkte, wo du sagst, auch wenn du jetzt, wir reden ja gleich darüber, dass du das Handwerk auch berätst, wenn du da jetzt drauf schaust, wo du sagst, ja, das sind einfach Themen, wenn das geändert wird, kriegen wir auch mehr Frauen ins Handwerk?
Ja, also ich war ja 2008, als ich mich selbstständig gemacht habe, diejenige, die von den männlichen Kollegen, ich war die Einzige im Kreis, die Einzige in der Innung, es war nichts Neues für mich, das war immer schon so, die Frauenquote, und die dann, naja, sehr komisch angeguckt wurde, weil ich halt eine Internetseite hatte, ne?
Verrückt.
Heißer Scheiß, wirklich. Und ich habe sie sogar mir bauen lassen von einer Grafikerin, dass sie schön aussieht, mit einem jemandem, der mir die Homepage gemacht hat, so auch, dass ich sie selbst editieren konnte. Ich habe ganz viele Bildhauerkurse gegeben und habe da diese Kurse auch selbst eingepflegt. Ich habe einen Blog da drin gehabt und so weiter. Und da wurde ich schon, ah, was macht die denn da mit dem Internet, ne? So, das setzt sich eh nicht durch. Und dann bin ich auch sehr, sehr schnell aufgrund von Budgetmangel, und ich wollte aber Marketing machen, so rein aus dem Bauch heraus, bei Facebook gewesen und habe da das Handwerk furchtbar klappern lassen, also jeden Tag, so dass ich deutschlandweit jetzt Grabsteine stehen habe, weil die Leute mich über Facebook kannten. Mhm. So, und jetzt zurück zu deiner Frage, wenn wir das ändern könnten, jetzt so nach, naja, fast 20 Jahren, würde ich sagen, liebe Leute, wie wäre es mit einer Homepage? Wie wäre es denn mit Social Media Auftritten? Wie wäre es denn, wenn ihr zeigt, dass ihr Menschen aller Art beschäftigt und es nicht einfach nur hinter verschlossenen Werkstatttüren lasst?
Ja. Und was für ein Potenzial. Weil weißt du, was ich für einen Gedanken auch hatte? Stichwort junge Leute bekommen, und was hat man für eine Vorstellung, wie Handwerk aussieht versus stell dir solche New Work Büros vor. Hier bei uns ist auch ein Steinmetz, wenn ich da so vorbeilaufe, das ist so diese klassischen Handwerksbetriebe, wo alles so rumpelig und durcheinander und voll. Und dann stellst du dir auch so eine Werkstatt vor, wo du denkst, ah, das ist jetzt auch nicht so schön, versus natürlich gibt es auch so diese ganzen, also auf Insta siehst du dann natürlich die Handwerker, die so eine schicke Werkstatt haben und irgendwie tätowiert sind und irgendwie was mit Leder und so, wo du denkst, ah ja, okay, anderes Image. Die ja dann, so wie du jetzt auch sagst, da ist ja auch einfach Umsatzpotenzial drin, ne? Also total. Diese Sorge, dass das Handwerk quasi verloren ist im Sinne von, es wertschätzt keiner, kann man ja eigentlich gar nicht sagen, weil alle sind davon abhängig, alle brauchen es. Das Problem liegt ja dann ja eher beim Fachkräftemangel, ne?
Ja, das Problem liegt auch an der Sichtbarkeit. Warum kostet es, was es kostet? Weil natürlich, du bringst ein kaputtes Auto hin und dann kriegst du ein fahrendes Auto wieder, aber es ist genauso schmutzig von innen, so, und keiner weiß, was gemacht wurde, und man fühlt sich automatisch, fühlt man sich abgezogen, weil es vielleicht noch den einen oder anderen Krauter dazwischen gibt, der vielleicht doch ein bisschen mehr dafür nimmt, als vielleicht notwendig ist. So. Und da gibt es ja so ein paar einfache Tricks, habe ich erst kürzlich noch in einem Workshop mit ein paar Leuten drüber gesprochen, die gesagt haben, wir saugen die Autos von den Leuten, die mit einem liegen gebliebenen Auto kommen, saugen wir immer einmal aus, weil das dann so einen Aha-Effekt hat. Also, boah, guck mal hier, das ist etwas, was du sehen kannst, Arbeit, die du sehen kannst. Mhm. Und ganz viel Arbeit passiert ja in den Werkstätten, hinter den Türen. Auch zum Beispiel, wenn du dir ein Dach decken lässt, dann sind Bleche, die dafür angefertigt werden. Das passiert alles in der Werkstatt, das siehst du nicht. Da brauchst du, glaube ich, einfach viel mehr Rechtfertigung in Sichtbarkeit, sagen wir so, dass man sichtbar macht, was man, welche Arbeit man da eigentlich reingesteckt hat.
Und jetzt kommen wir wieder zu dir zurück, weil du hast ja gesagt, dann bist du unternehmerisch tätig gewesen, hast auf einmal mit dem Internet gearbeitet und dann war das so ein bisschen, was macht denn die Katrin da? Wie bist du damit umgegangen?
Oh, ich sag's dir, denn man braucht ein sehr dickes Fell. Man kriegt's aber automatisch, wenn man in einer Männerdomäne arbeitet. Man muss sehr, sehr viel links rein, rechts raus, ne, so. Ich kann mich noch an eine Innungssitzung erinnern. Da haben wir über irgendein Thema gesprochen und ich merkte relativ schnell, okay, wir kommen bei diesem Thema eigentlich nicht weiter, weil es eine fachliche Information dazu fehlt. Und dann wurde da sinnlos rumdiskutiert und ich habe nur auf die Uhr geguckt und dachte, ich will eigentlich nur nach Hause. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, Leute, ich gucke das mal eben nach. Ja, wo willst du denn das jetzt nachgucken? Sag ich, ich habe hier so ein Telefon, das ist ein Smartphone mit Internetanbindung. Da kann ich jetzt hier, kann ich mal schnell nachgucken. Boah, was wurde ich angeguckt, ne? Aber Ende vom Lied war, wir hatten die Antwort, wir konnten das Thema zu Ende durchsprechen und danach hat keiner mehr was gesagt. Hm. Ja, es ist immer noch, haben wir nie so gemacht, ist immer noch da.
Aber würdest du sagen, das ist dann ein Frau-Mann-Ding oder so ein Generationending auch?
Nee, das ist ein Generationending.
Ja, ne? Definitiv. Also, weil das wäre jetzt auch nochmal so, wir sind auch heute weiter, oder?
Also Ich habe immer noch ganz viele in meinen Workshops sitzen, die keine Internetseite haben.
Ja, keine Internetseite, aber auch so dieses, ich suche mal schnell was im Internet.
Auch schwierig, ja. Ja, also die machen das dann schon. Die fast keiner, ich würde sagen, es sind unter 5%, arbeiten mit, zum Beispiel mit KI. Ne? Die googeln immer noch und suchen dann aus den 435 Seiten, die einem dann vorgeschlagen werden, das beste Ergebnis raus. Mhm. Das ist speziell. Wir sind da so ein bisschen hinterher noch, so ein bisschen auf Steintafeln kratzen.
Ja. Kannst du noch was, weil vielleicht hören ja auch Frauen zu oder Mütter von Mädchen, die sagen, ja, meine Tochter schwärmt eigentlich von einem Handwerksberuf. Und du hast ja gerade vorhin gesagt, ja, die meisten haben ja so diese Vorstellung, auch nee, mein Kind soll dann studieren und höchstgradige, ne, die möglichst höhere Ausbildung übernehmen. Und die würden dann vielleicht auch jemanden, der das so in sich fühlt, es ausreden. Gibt es für dich so, wo du sagst, das sind richtig coole Berufe und da muss man reingehen und da liegt ein Riesenpotenzial und da verdienst du am Ende mehr als ein Anwalt?
Ja, das ist ja das große Problem, was wir auf dem Arbeitsmarkt haben, dass wir so viele Berufe haben, dass es ja diesen einen Beruf gar nicht mehr gibt. Ich bin ja total der Fan davon zu sagen, guck dir doch die Person an, die Persönlichkeit, dann geht dir da vielleicht mal eine Analyse und auch eine professionelle Beratung, welche Potenziale jede Person hat. Und dann ist es okay, dass jemand ins Studium geht, Jura studiert, dann ist es okay, dass jemand in die Pflege geht und es darf auch okay sein, dass jemand ins Handwerk geht. Deswegen würde ich gar nicht so sagen, dass es so diesen einen Handwerksberuf gibt, sondern eher versperrt doch bitte den Leuten nicht den Weg in egal welches Berufsfeld.
Okay, also gar nicht so, aber auf jeden Fall so nach seinen Interessen gehen. Und,
ja,
und sein Herz hören.
Und es gibt ja ganz viele Handwerksberufe, die sind komplett frauenlastig, ne? Maßschneiderin.
Ja, stimmt, so, ja.
Da sind fast gar keine Männer. Raumausstatter werden jetzt immer mehr. Was mit den Friseurinnen, ne? So auch ganz, ganz viele Frauen dabei. Konditoren. So, da sind viele Frauenberufe sind dazwischen, aber wir haben immer irgendwie nur dieses Männerhandwerk so vor Augen.
Ja, Sanitär, Maurer. Ja.
Kommen auch immer mehr Frauen, Dachdecker immer mehr Frauen, Tischler, unfassbar viele Frauen. Ja. Da sind wir jetzt fast dabei, auf 50-50 zu kommen. Das ist schon irre.
Ja, und da sind wir nämlich auch, habe ich nämlich auch direkt ein Bild im Kopf, weil das sind auch die Geschichten, die man gerade dann immer hört, die Dachdeckermeisterin oder Angehende, die dann da mit auf dem Dach unterwegs ist. Und Stichwort Sexismus, findest du, das ist ein Thema noch? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Hast du da auch noch mal Empfehlungen?
Ja, es ist noch ein Thema, aber das hat, glaube ich, auch wenig mit dem Handwerk zu tun, sondern auch mit einer gesellschaftlichen Geschichte. Sexismus gibt es auch im Büro, nur sprechen die Leute weniger darüber. Im Handwerk muss man grundsätzlich immer wissen, dass die Menschen da mehr die Dinge aussprechen, wie sie sind. Ne, da wird nicht so rumgeschworfelt und irgendwelche Formulierungen gesucht, damit sich bloß keiner auf die Füße getreten fühlt. Es ist trotzdem vom Herzen her super warm und auch wertschätzend im Gedanken dahinter, vielleicht aber manchmal nicht so ganz in der Aussprache. So. Und ich kann immer nur empfehlen, geht doch mal hin in Unternehmen und schaut euch das an, wie sprechen die Leute da miteinander, untereinander. Das kriegt man ja auch mit, auch wenn du ein Team zum Beispiel zu Hause bei dir hast, weil irgendwas gemacht wird. Wie sprechen die miteinander? Und da kannst du unfassbar viel von ableiten, wie die Firmenstruktur aufgebaut ist, vor allem was Chef, Chefin vorleben, wie Kommunikation aussehen soll. Und da gibt es auch immer noch welche, die nicht verstanden haben, dass man sexistische Sprüche nicht zu liefern hat. Und es gibt auch immer noch welche, die tatsächlich nicht sich dann trauen, auch Haltung zu bewahren und mit ihren Leuten darüber sprechen und trotzdem vom Gerüst runterpfeifen lassen. Und da muss man sagen, okay, also so viel Sichtbarkeit haben wir dann doch in der Gesellschaft, weil wir eben nah am Menschen arbeiten. Und dann bitte, es gibt genügend andere Unternehmen, sucht euch ein anderes und vor allem da, wo vielleicht auch Frauen schon auch über die sozialen Medien oder auf der Internetseite auch einfach gezeigt werden. Das ist auch mein erster Tipp immer, wenn ihr Frauen rekrutieren wollt, dann zeigt, dass ihr welche beschäftigt habt, sonst meldet sich da niemand.
Aber nochmal ein guter Hinweis. Und hast du das Gefühl, du hast ja eben gesagt, 50% bei Dachdecker,
Tischler
und so weiter. dass sich da was getan hat und dass Social Media da eine Rolle spielt?
Absolut. Es gibt ja ganz, ganz viele Influencerinnen inzwischen, die da auch ganz viel tun. Und die berichten immer wieder, dass ihnen junge Frauen geschrieben haben, ich habe wegen dir diesen Job ergriffen. Die sich dann aber auch melden, wenn sie sagen, oh, hier ist irgendwie der Betrieb doch nicht so jetzt die erste Wahl und hast du eine Idee. Und dann ist es natürlich, ne, gerade Influencer, die überregional sichtbar sind, auch schwierig dann da zu helfen. Aber da gibt es ja inzwischen auch, so jetzt mein Hund im Hintergrund, ich weiß nicht,
wie ich dachte auch gerade, was ist das? Herzlich willkommen hier in diesem Podcast.
Juliette, genau, die dann aber auch natürlich überregional eher schwer helfen können. Aber da gibt es Organisationen, die inzwischen natürlich da auch unterstützen, ja, unterstützend da sein können.
Jetzt gehen wir mal deine berufliche Reise weiter. Jetzt hast du gesagt, dann hast du den Betrieb aufgegeben. Ich gehe mal davon aus, schweren Herzens, wenn du das auch so toll aufgebaut hast. Also vielleicht auch da nochmal als Zusammenfassung. Also du bist ja deinen Steinmetzbetrieb auch innovativ angegangen, ne? Durch die Website, nationale Aufträge, ja, die Kurse, die du angeboten hast. Das ist ja schon auch nochmal eine ganz andere Herangehensweise als das, was man üblicherweise kennt. Also eigentlich hattest du ein erfolgreiches, innovatives Unternehmen und hast dann aber gedacht, irgendwie klappt das jetzt so nicht. Was hast du dann gemacht?
Ja, das war, das muss ich noch dazu sagen, es war ja keine Entscheidung über Nacht, ne, sondern ja, eine Entscheidung zwischen meinem Mann und mir, wo wir einfach auch den Dingen ins Auge geschaut haben. Ja, wenn du da nur noch zwischen Kind und Werkstatt hin und her pendelst und er auch seinen Vollzeitjob noch gehabt hat und nebenbei jede freie Minute in mein Business gesteckt hat, dann ist das natürlich irgendwann, ja, wer nimmt noch das Kind? Und also es war nichts mehr mit Freizeit, gar nichts mehr. Es war einfach nur krass, ist auch nicht gesund gewesen, muss man so sagen. Und das war ein Prozess von 1,5 Jahren. Ja, also nicht von heute auf morgen. Jetzt habe ich aber deine Ausgangsfrage vergessen.
Nee, ich hatte quasi, wie es dann weiterging, aber da vielleicht dann doch nochmal nachgehakt. Genau. Konntest du es verkaufen?
Nee, ich konnte es nicht verkaufen. Das war ein vielleicht unternehmerischer Fehler. Und weil ich hatte das Unternehmen, es hing an meinem Gesicht. Die Leute wollten bei mir einen Grabstein kaufen, die wollten bei mir einen Bildhauerkurs machen. Und ich hätte es nicht weggeben können. Ich hatte zwar 5 Leute beschäftigt, aber die waren dann eben für all die Tätigkeiten, die ich zum Beispiel als Subunternehmerin noch gemacht habe oder für, dass die Grabsteine auf den Friedhof kommen. Ne? Auch da müssen ja Fundamentarbeiten gemacht werden und all sowas. Aber ich hätte es nicht verkaufen können.
Aber auch nochmal spannend, wenn man heute dann drauf schaut, was das auch heißt für Unternehmen, die so ein Personal Brand haben und dann, wie kann ich das begleiten, wenn ich weiß, dass ich da rausgehe. Genau, und jetzt war meine Frage, wie ging es weiter? Was hast du dann gemacht?
Ja, ich bin ich bin in trockene Tücher, kann man so sagen. Ich bin in trockene Tücher gefallen, denn ich habe mich von einem Betonsteinwerk in den Vertriebsinnendienst anstellen lassen. Ich habe an einem Tag zugemacht und am nächsten Tag habe ich dann da angefangen. Schon ziemlich krass, wo ich vorher Kundin war, weil die Natursteine verkauft haben, die ich dann bezogen habe. Und bin dann da in einen Job gefallen mit 20 Stunden die Woche, wo ich sehr stupide 34 Quadratmeter Betonstein XY nach Buxtehude mit dem und dem LKW eingetippt habe und konnte da ziemlich gut regenerieren.
Man muss ich gerade sagen, da hast du dich dann erholt.
Und hatte dann auch zur Folge, dass ich ein halbes Jahr später dann wieder schwanger war, sonst hätten wir einen Arzt.
Also, Baby wegen Erholung.
Ja, aber es war ein guter Job, um einfach mal runterzukommen, weil das wirklich eine sehr anstrengende Zeit war. Und man muss auch mal so sehen, Mutterschutz für Selbstständige besteht ja nicht. Und ich habe wirklich bis 2 Wochen vor Geburt gearbeitet mit der Riesenkugel vor mir. Ne? Also das, ja, in dem Job nicht ganz so easy gewesen. Ja, so, und dann habe ich da gearbeitet, dann kam Corona, dann habe ich eine Vollzeit-Weiterbildung gemacht für die Weiterbildung in der Erwachsenen, also als Dozentin für die Erwachsenenbildung, so sorry, hier hänge ich gerade, und bin dann ins Institut der Deutschen Wirtschaft, habe ich mich als Quereinsteigerin beworben, auf ein Projekt in der Fachkraftsicherung. Und habe da eigentlich genau das Gleiche gemacht wie jetzt, nur nicht so themenspezifisch fürs Handwerk, sondern für alle kleine und mittlere Unternehmen. Mhm. Ja, und habe da sehr schnell gemerkt, okay, also das, was ich hier mache, ist genau das, was ich machen will. Und aber ich muss es irgendwie spezifischer machen. Und wie es eben manchmal auch so ist, in einem Institut, da müssen sehr viele Entscheidungen über sehr viele Schreibtische laufen. Und naja, dann bin ich nach 2 Jahren da aber wieder ausgestiegen und habe mich dann sehr schnell selbstständig gemacht, erneut. Und bin jetzt fokussiert aufs Handwerk, berate, spreche und mache und tue alles, was das Handwerk so braucht.
Mhm. Kannst du auf die Beratung ein bisschen näher eingehen? Also was, ja, was sind da deine Themen und kommst du dann, gehst du richtig, reist du dann durch Deutschland und machst Workshops und so weiter?
Ja, genau. Also ich sehe, die Beratung bei mir ist eher so ein begleitetes Brainstormen. Ich bin vom Typ her jemand, der sehr gerne Impulse setzt. Ich kann aber ganz schlecht von Leuten die Hand halten und das Köpfchen streicheln. Und werd wahnsinnig, wenn jemand nicht selber die Füße in die Hand nimmt. Von daher ist es immer so, okay, lass uns zusammen drauf gucken, was ist das Problem, wie lösen wir das Problem, was kannst du tun, damit das Problem sich löst und es dann wieder nach vorne geht. Und dann lasse ich die Leute wieder laufen. Und dann melden die sich irgendwann wieder und sagen, okay, Katrin, ich brauche hier nochmal einen Call, können wir nochmal zusammen drauf gucken. Das ist also Hilfe zur Selbstbefähigung, würde ich es eher mal nennen, aber es läuft halt unter dem Begriff Beratung. Mhm. Ansonsten sind es eben Workshops, wo ich gebucht werde von Handwerkskammern, IHKs, Wirtschaftsförderung, Verbänden, wo dann in meinen Themenbereichen die Mitglieder sitzen und ja auch Tipps brauchen, die man direkt umsetzen kann. Das ist so mein Credo, setz es direkt um, sonst ist es nur heißes Blabla. Mhm.
Und das sind dann die Themen auch weiterhin Fachkräftesicherung, Arbeitgebermarke, ne?
Genau, ich bin ja ich liebe Arbeitgebermarkenbildung. Mhm. Was man da alles machen kann, wie tief man da auch eingehen kann, dass es wirklich auch eine authentische Geschichte ist, wo jeder Kunde nachher sagt, boah, die sind so cool, weil die nach außen leben, was sie innen sind. Das liebe ich, diese Arbeit. Und das kannst du natürlich mega gut auch nachher darstellen über das Rekrutieren von Fachkräften und auch natürlich über die Sichtbarkeit, ob es Social Media, Homepage, Bannerwerbung, irgendwas ist.
Was antwortest du, wenn dann vielleicht Handwerksbetriebe sowas sagen wie, ah, wir können das nicht so schön und eine Agentur will ich mir nicht leisten und das kostet alles viel und bei denen und denen sieht es viel professioneller aus und ich so könnte jetzt auch nur so das Smartphone draufhalten und dann ist es halt nicht so schick. Oder ich weiß nicht, was vielleicht auch anders gefragt, was hörst du immer so als Gegenargument, warum Dinge nicht gehen?
Genau, wir haben keine Zeit und wir haben kein Geld dafür. Aber in erster Linie ist immer die Zeit, wer soll das denn noch alles machen? Das kann ich verstehen, ne? Also diejenigen, die sich im Handwerk selbstständig machen, werden aufgrund ihrer Leidenschaft fürs Handwerk selbstständig und nicht, weil sie gerne UnternehmerInnen sind. Mhm. Und dann gibt es dann eben etliche Dinge, die man als UnternehmerIn aber zusätzlich machen muss. Und dann auch noch Social Media und dann auch noch die selbstkritische Analyse der Arbeitgebermarke. Da schlagen viele die Hände über dem Kopf zusammen. Mhm. Allerdings muss ich auch sagen, in meinen Workshops sitzen die, die Bock haben auf Veränderung und nicht mehr die, die man auch überzeugen muss. Das ist nämlich, es gibt super viele kostenfreie Angebote von den Kammern zum Beispiel. Und das nutzen in der Regel die, die Bock haben auf lass uns nach vorne gehen, Stillstand ist Rückschritt. Ja. Die muss man eigentlich nicht mehr überzeugen, außer dafür, dass man, okay, diese eine Stunde die Woche für diese Tätigkeit, Social Media zu machen, reicht nicht. Und dafür gibt es ja dann Lösungen, wie man es machen kann, wie man es lösen kann, auch intern. Und da unterstütze ich dann eben, dass die nachher rausgehen und sagen, okay, ich habe die Notwendigkeit jetzt nochmal mehr verstanden. Ich habe auch eine Idee, wie ich es umsetzen kann und wie ich es lösen kann vom Zeitmanagement her. Und los geht's.
Jetzt bist du ja quasi von einer steinbearbeitenden Frau zu einer redenden Frau, erklärenden, beratenden, vorantreibenden Frau geworden. Und das, damit würde ich jetzt quasi auch diesen zweiten Teil des Podcast-Gesprächs einleiten. Alles, was so mehr Rock auf der Bühne ist. Also die Frauen, die hier zuhören, die wollen ja auch wissen, wie machten die das? Wie hat die sich das aufgebaut? Was sind deine Erfahrungen? Jetzt hat man ja so diese Bühnensituation, du leitest einen Workshop. Gleichzeitig machst du ja auch Speakings. Das heißt, ich stelle mir jetzt mal vor, Handwerkskammer, Riesenfeier, 300 Leute im Raum, da stehst du. Oder vielleicht kannst du auch noch mal ein paar Beispiele nennen. Kannst du mal erzählen, wie du dir so diese Bühne erarbeitet hast? War das schwer für dich oder hast du so ein bisschen gemerkt, noch eigentlich war das auch schon immer in mir drin, vorne zu stehen?
Ja, es war immer irgendwie schon in mir drin. Ich habe ja in diesen Workshops, die ich als Bildhauerkurse ja gemacht habe, da war ich ja auch immer schon diejenige, die da gesprochen und angeleitet hat. Mhm. Das eine ist jetzt vom Handwerklichen in das, Schreibtischhandwerkliche jetzt übergegangen. Ne, so, da ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied, aber auch da habe ich ja meine Skills nochmal trainiert. Ne, die Weiterbildung zur Dozentin in der Erwachsenenbildung hat mir da unfassbar geholfen. Und das Sprechen auf großen Bühnen, also ich werde ja bei zum Beispiel 300 Leute ist für mich schon so fast normal, würde ich sagen. Es sind eher so mehr. Und das ist natürlich, sind so diese großen Bühnen, wo verstanden wurde, okay, wir brauchen hier Botschaften, die klar formuliert sind. Und da bin ich, ich bin eine sehr klare Person und da war für mich der Weg so, weiß ich nicht, beneidenswert oder weiß ich nicht was, wie das auch klingt, aber ziemlich weit offen. So, ich war da mit meiner Botschaft, wir brauchen gute Arbeitgebermarken, wir brauchen mehr Gleichberechtigung, wir brauchen moderne Rekrutierung auch im Handwerk und wir müssen vor allem sichtbar machen, was wir Tolles tun. Und dann bin ich so durchgewunken worden. Und wenn jemand 3 Sätze geradeaus irgendwie sprechen kann, dann wirst du halt auch nochmal angefragt. Mhm. Von daher war es jetzt innerhalb von jetzt fast 2 Jahren ziemlich steile Karriere, wo ich manchmal auch echt mich nochmal schütteln muss, sagen, okay, wie konnte das passieren? Und ich brauche mal kurz, die Seele muss mal nachkommen. Ne? Aber solange ich den Boden unter den Füßen nicht verliere, nehme ich es mit.
Mhm. Gibt's, also bist du da noch aufgeregt auf den Bühnen?
Ja, manchmal schon. Häufig ist es aber, weil ich dann meinen Körper vorher missachtet habe, weil ich nicht genug getrunken habe, weil ich vielleicht auch nicht ordentlich gefrühstückt habe oder was auch immer oder mich zwickt ein Zettelchen. Deswegen bin ich aufgeregt. Eine gewisse Aufregung braucht es immer, das wirst du wahrscheinlich kennen, um eine gewisse Performance abrufen zu können. Aber es überrennt mich nicht mehr. Mhm. Das ist vorbei. Ich freue mich dann darauf, dass ich erneut da stehen darf, dass ich erneut Menschen mitreißen darf und die Freude überwiegt das Ganze.
Wenn du so Sprechsituationen vergleichst, ich weiß jetzt, sag jetzt mal bei irgendeiner Prüfung, versus dem, was du jetzt machst, ich habe so den Gedanken im Kopf, Frauen in bestimmten Positionen, wenn die Vorträge halten, dann ist das ja oft, sind das Fachvorträge oder Wissenschaftlerinnen oder wo es immer sehr um, da muss jetzt alles richtig sein und im Publikum sitzt eine kritische Masse, oder nicht eine kritische Masse, kritische Person. Mhm. Du beschreibst ja jetzt eine Situation, wo dich alle am Ende auch umarmen, weil du ihnen eine frohe Botschaft, naja, vielleicht auch eine Botschaft, wo es heißt, ich muss was an mir bewegen, aber es klingt so, als wäre bei dir so Herz und Hirn total im Einklang und weil das ist, geht's so total flowmäßig. Mhm. Würdest du sagen, ja, das ist das Geheimnis, warum es auch so gut funktioniert?
Ja, und ich habe auch ganz große Kritiker, habe ich auch. Ne?
Ja, erzähl mal, wie gehst du damit um?
Es sind in erster Linie Frauen, das finde ich ganz interessant.
Das ist so spannend, weil das sehe ich nämlich auch so. Erzähl mal.
Mhm. Ja, also es sind wieder die Männer stellen die Kompetenz in Frage. Und die Frauen die Performance.
Ach, guck. Das ist,
ja, kennst du?
Ja, erzähl mal jetzt ein bisschen erstmal.
Also von den Männern finde ich, inzwischen habe ich ein Standing im Handwerk, wo, glaube ich, jeder nur 2 Klicks braucht, um zu verstehen, okay, das, was sie sagt, hat Hand und Fuß. Und das hat sie gestern auch schon so gesagt und hat sich nicht heute was Neues überlegt. Die habe ich relativ schnell, habe ich die eingefangen. Ne? So, dass es auch Substanz hat, was ich da rüberbringe. Und bei den Frauen ist es häufig eher so, wie kann die nur? Und dann ist es eher vielleicht auch nochmal der Neid, wieso steht die da und nicht ich? Weil natürlich die Frauenquote auf Bühnen auch immer noch sehr gering ist. Mhm. Ja, es ist, ja, es ärgert mich, weil ich bin grundsätzlich vom Typ her, dass ich eher sage, komm, ich reiße noch eine Frau mit, ne, und helfe der, dass wir das ganze Ding hier gemeinsam bereiten. Aber es gibt noch Frauen, die da mit dem Messer stehen und hinterrücks und sehr hinterlistig, während Männer das so vornrum machen.
Aber das wäre nämlich auch noch mal eine Frage. Wie wird das an dich herangetragen?
Ja, ich habe ein gutes Netzwerk.
Und dann hörst du, die hat das und das gesagt oder irgendwie?
Nichts bleibt, ja. Letztens habe ich mitgekriegt, das war sehr spannend, da wurde in einem Podcast über mich hergezogen und dann hat die Person ganz hektisch geguckt, oh, wird schon aufgenommen? Oh, nein, wird nicht aufgenommen. Aber blöd war, dass die 2, die den Podcast betreut haben, gut mit mir befreundet sind. Und es kam sehr brühwarm bei mir an.
Ah, spannend. Oh. Aber da sieht man mal wieder, weil ich sage, deswegen habe ich gemeint, weil du eben gemeint hast, kennst du, ich empfinde das auch so, dass diese Solidarität unter Frauen fehlt auf verschiedenen Ebenen. Also wo Männer sich, glaube ich, gegenseitig erstützen und bestärken. Also nach einem Bühnenauftritt, ey, super und so, sind Frauen halt die dann sagen, ah ja, also Katrin Zimmer, also die Bluse, die hat im Licht falsch geleuchtet und an der einen Stelle hast du die Botschaft nicht richtig rausgearbeitet. So, das wäre so, ich meine, das wäre noch sogar noch vorne. Hintenrum, das ist auch spannend und das, also spannend im Sinne von, ja, genau. Und das ist ja wiederum was, deswegen frage ich, wie gehst du damit um? Ich glaube, das kennen sehr viele. Und vielleicht trifft es ja dann auch auf diesen, was man über Frauen ja erzählt, die wollen ja eigentlich immer gemocht werden und alles muss immer gut sein. Und so, ich möchte eigentlich um mich rum nicht diese kritischen Stimmen. Deswegen vielleicht nochmal tiefer gebohrt, wie gehst du damit um? Also außer, dass du weißt und sagst, es ärgert dich, wie kannst du mutig, strahlend deine Botschaften weiter rausholen? Weil manchmal hat man ja, glaube ich, auch ein Gefühl bei so Kritik, so, oh, ne, ich will das eigentlich nicht und dann ziehe ich mich eben zurück oder so.
Mhm. Nee, also man muss ja auch sagen, wenn es gibt da so eine Faustregel von Vera Birkenbiel, ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja, die kenne ich, ja.
Ich liebe diese Frau. Mhm. Und die hat gesagt, wenn dich Dinge länger als 10 Sekunden beschäftigen, liegt das Thema nicht beim anderen. Und das ist eine Riesengeschichte.
Das heißt, ist gut.
Ja, ja. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich mag auch nicht jeden. Deswegen muss mich auch nicht jeder mögen. Nur, dass ich damit sehr offen umgehe und auch dann zeige, dass ich mit einer Person vielleicht nicht sprechen möchte, weil wir einfach keine Vibes miteinander haben, weil das nicht fruchtbar ist, wenn wir miteinander sprechen. Und ich da sehr klar bin, was dann häufig als sehr streng und abwertend auch gesehen wird. Wobei es aber eigentlich neutral ist. Verbring deine Zeit nicht mit mir, weil ich will sie auch nicht mit dir verbringen. Guck, dass du irgendwo anders dein Netzwerk unterstützt und machst und tust. Aber bei mir ist es verlorene Zeit. Also, das bringt auch negative Energie. Aber das ist auch etwas, was ich noch nicht so lange habe. Da auch wirklich, ich glaube, das ist so Arbeit an sich selber, die man auch erst so durchgehen muss mit, ich muss nicht jedem gefallen. Es ist okay, wie ich bin. Und es reißt genügend Leute mit. Und natürlich reißt es manche nicht mit. Und das ist okay. So, ich muss nicht everybody's darling sein, das wäre schlimm, weil dann ist es auch nicht mehr ehrlich. Und von daher, ja.
Das heißt aber auf die 10-Sekunden-Regel bezogen, du versuchst dann aktiv auch gar nicht 10 Sekunden zuzulassen. Weil ich hatte jetzt so im Kopf, okay, was beschäftigt mich eigentlich alles länger als 10 Sekunden? Wo man ja dann manchmal selber sagen muss, so jetzt hier weg damit. Jetzt nach der Vera Birkenbiel-Rechnung müsste ich ja ganz viel jetzt aufarbeiten oder aktiv sagen, ich will mich aber gar nicht mehr 10 Sekunden damit beschäftigen. Also ein aktives.
Ja, oder du drehst es um. Womit beschäftigst du dich? Beschäftigst du dich mit der Person, die dich in irgendeiner Form kritisiert hat? Oder hat sie etwas getroffen an dir, was vielleicht sogar ein Stück Wahrheit in sich hat oder wo du selber ein Thema noch nicht aufgeräumt hast? Und sie hat empfohlen, bei 2 Minuten anzufangen und sich dann aber auf 10 Sekunden runterzuarbeiten.
Ach, spannend. Aber super. Aber also man sieht, weil das ist ja ein wichtiger Tipp, dass du sagst, man beschäftigt sich mit sich und wie man wachsen kann. Und ich glaube, es ist auch nochmal eine herzliche Einladung, weil wir reden ja hier über das Thema, dass mehr Frauen sich sichtbar machen und dann automatisch Kritik ausgesetzt werden und also jetzt gar nicht nur im negativen Sinne, sondern oder Kritik im Sinne von, man redet halt über diese Frau, die da steht, ja. So oder so und mit so einem Ton und mit so einem Ton und man kann nicht erwarten, also man ist halt kein Popstar, ne? Also irgendwie, obwohl da gibt's ja auch, also ne, gibt's ja auch welche, die hassen dich und die lieben dich und ja. Du musst dich halt auf die, die dich lieben, konzentrieren. Wie sieht es aus mit deinem Podcast? Kannst du über den noch ein bisschen was erzählen? Warum wir den alle abonnieren sollten?
Ja, also ich liebe meinen Podcast und ich hätte es niemals gedacht, das ist etwas, was ich eher so aus der Not heraus gemacht habe. Ich habe ja vorher 1 Jahr lang LinkedIn Audio gehabt und das war ja wirklich nur eine Audiospur, und aber im Live-Format und habe ganz viele Rückmeldungen gekriegt, ich hätte es gern gehört, aber ich hatte keine Zeit und es kannst nicht eine Aufnahme, sag ich, nee, ist live. So, und dann wurde das abgeschafft und da habe ich gesagt, okay, aber dann nehme ich es jetzt einfach mit, die Kritik, die ich gekriegt habe, und mache einen Podcast draus. Und ich hätte niemals gedacht, dass dieser Podcast A, so viel Spaß macht und B, für so viel Ruhm und Ehre sorgt.
Und Sichtbarkeit, ne?
So, total krass. Also, aber ich liebe es auch. Ich freue mich auf jede Aufnahme. Ich freue mich auf jede Veröffentlichung. Und ich hatte inzwischen ja auch Jörg Dittrich, den ZDH-Präsidenten. Das ist das oberste Tier vom Handwerk. Den hatte ich ja auch schon bei mir im Podcast. Und das ist natürlich cool. Ja,
und die Themen sind alles rund ums Handwerk.
Alles rund ums Handwerk. Es muss immer etwas mit dem Handwerk zu tun haben, ob es für das Handwerk ist oder aus dem Handwerk kommt, das ist egal. Aber es muss etwas mit dem Handwerk zu tun haben. Und ich selber forme natürlich da auch nochmal meine Moderationsskills. Ne? Also aktives Zuhören, nochmal eine Frage reinstellen. Und das ist für mich ein schönes Training.
Weil stimmt, das ist ja auch noch ein Standbein. Du moderierst ja auch Veranstaltungen. Ja.
Genau. Und also ich liebe es auch, die Veranstaltungen, wo gerade, ja, im Handwerk zum Beispiel, ich bin zu Hause da, ich habe den Stallgeruch, ich liebe es.
Sehr gut. Jetzt noch das Thema Personal Branding. Also jetzt hat man ja bei dir schon rausgehört, Social Media, du liebst es, LinkedIn rauf und runter. Der Podcast, klar, da bist du auch als Person. Würde mal sagen, da würde ich vielleicht auch gar keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern machen, dieses sich selbst als Personenmarke so aufzubauen. Jetzt hast du das ja sogar schon als Steinmetzmeisterin so gemacht. Kannst du dazu noch mal so ein paar Gedanken erzählen? Das eine ist ja so Tools nutzen, das andere ist ja trotzdem, und ich glaube, das fällt vielen schwer, so zu erzählen über sich.
Ja, das ist auch nicht so einfach. Und die Personenmarke baue ich mir ja nicht nur durch meine Reputation auf, sondern ja auch dadurch, dass ich immer das Gleiche trage.
Echt? Ach, das habe ich noch gar nicht gehört. Erzähl mal, was hast du immer an?
Ja, immer eine schwarze Hose, ein schwarzes T-Shirt und einen grünen Blazer, den ich inzwischen 11 Mal habe an. Oh. Das Einzige, was ich variiere, ist die Frisur und die Schuhe.
Aber wie schlau das ist, du musst nie nachdenken, was du anziehst.
Das genau, ich sage, es ist meine Arbeitskleidung. Exakt daraus ist es entstanden. Und wie einfach ist es bitte für uns Frauen, dass wir einfach wissen, was wir anziehen.
So. Okay, also check. Wie einfach mal eine sichtbare Personenmarke.
Ja, bei Moderation greife ich in einen anderen Koffer, aber da bin ich auch nicht als Personenmarke, sondern als neutrale Person dazwischen. Da bediene ich mich dann an meinem großen Kleiderschrank und bin jedes Mal verzweifelt und froh, wenn ich es dann geschafft habe, mir etwas rauszusuchen. So, und ich glaube, solange man selber nicht so ganz inne hat, wofür man wirklich steht und wofür man, wenn man nachts um 3.44 Uhr geweckt wird und sagt, wofür stehst du? Solange man das nicht klar hat, ist es auch schwierig, eine Personenmarke nach außen zu zeigen. Denn es gibt ganz viele Speaker zum Beispiel, die sprechen heute über KI, morgen über Nachfolge und übermorgen über, irgendein anderes Thema. Und da weißt du halt nicht, wofür steht die denn jetzt? Ne, so, oder der, wofür, so, was ist jetzt hier das Thema? Und ich glaube, wenn man sich selber klar darüber ist, für welches Thema man nachts geweckt werden könnte, man könnte sofort mit leuchtenden Augen lossprechen, dann kann man auch anfangen, das nach außen zu tragen. Aber es fängt immer erst wieder in dir selber an.
Mhm. Würdest du sagen, dass du das als Steinmetzmeisterin auch schon so klar wusstest?
Nee, das war intuitiv, habe ich das gemacht. Ich hatte auch damals immer schon rote Nägel, war dann die Steinmetzin mit den roten Nägeln. Ich bin auch dann sehr, sehr schnell in die Presse getragen worden, weil es eben auch kaum Frauen gab zu dem Zeitpunkt im Steinmetzhandwerk. Und das hat dann auch so, ne, die Presse, die gibt dann auch die Kontakte untereinander weiter. Und so war ich in diversen Fernsehshows und in Reportagen und irgendwelchen Berichten.
Ja, und dann wirst du wieder sichtbar. Wie ist das mit den ganzen Social-Media-Tools? Wie managst du das?
Dafür habe ich auch eine Assistentin inzwischen. Also Instagram bediene nur ich die Stories und antworte auf Kommentare. Ansonsten macht sie die ganze Grafik und wir haben natürlich dann Redaktionsplan mit den Themen. Aber ich bin total dankbar, dass Instagram nicht mehr bei mir liegt, weil das super wichtig ist, aber mich anstrengt. Dafür liebe ich LinkedIn. Da fluppen mir die Beiträge so raus aus den Fingern. Da muss ich nicht viel für tun. Das ist so ein bisschen wie Kolumne schreiben in kurz.
Wie oft postest du?
Fast täglich. Mhm. Ja, manchmal auch, wenn ich keine Lust habe, dann mache ich auch nichts. Ne? So, dann wären die Beiträge auch nicht gut. Dann lasse ich es auch einfach. Auch im Urlaub mache ich nichts. Und manchmal habe ich auch so viele Ideen, dass ich dann die ganze Woche einfach schon durchgeplant habe, aber dann Dienstag schon nicht mehr weiß, was hatte ich eigentlich für Freitag jetzt geplant. Mhm. Und ja, deswegen ist es schon bei mir, ich plane es am Abend vorher ein, spiele es morgens aus und fange dann gegen späten Vormittag an, die Kommentare zu bearbeiten.
Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, weil posten ist das eine, danach diese Flut zu bewältigen, das ist ja auch ein Zeitfaktor. Wie managst du das?
Ja, ich poste zum Beispiel keine Beiträge, wo ich weiß, dass es viele Kommentare geben wird, wenn ich an diesem Tag zum Beispiel in einem Workshop stehe. Dann werde ich dem nicht mehr gerecht. Ne? Das ist auch unfair meiner Community gegenüber. Deswegen takte ich das schon so ein bisschen ein. Ja, aber es macht mir Spaß. Es ist für mich eine Form von Marketing, von sichtbar sein, von mitgestalten. Ich müsste viel mehr bei anderen noch mitkommentieren, aber da fehlt mir dann auch irgendwann die Zeit und die Lust für. Aber selber Impulse zu setzen und dann da in die Diskussion unter dem Beitrag zu gehen, das ist großartig.
Mhm. Du postest ja auch so Fotos aus dem Leben. quasi, ne? Ich glaube, irgendwas habe ich gesehen, da standst du irgendwie auf dem Feld und so. Wie gehst du, und das ist ja, glaube ich, auch so ein Thema, was, glaube ich, viele Frauen betrifft. Ich habe mal von Yvonne de Barg den Satz gehört, das schlechteste Video ist das, was du nicht ausgestrahlt hast, Klammer auf, aufgrund von, oh mein Gott, wie gucke ich da, wie spreche ich da, wie, dittete. Und ich glaube, so geht es ja super oft auch mit Fotos, die nicht gepostet werden, weil man denkt, jetzt gucke ich hier aber so und da so, nee, gefalle ich mir nicht und irgendwie. Und auf der anderen Seite funktioniert Social Media ja. Du hast genau halt so, ne, du stehst halt nur mal an einem Baum und keine Ahnung, das Licht war schlecht. Irgendwie, wie gehst du damit, wie selbstkritisch bist du da?
Ja, zu wenig kritisch, glaube ich.
Aber was heißt das? Also kriegst du dann auch kritische Stimmen dazu?
Auch ich habe kritische Stimmen in mir drin. Aber du kennst es vielleicht, beim Reden sieht man ja nie schön aus. Ne?
Nee, du siehst immer, also ich finde Fotografen, die es schaffen, gute Bühnenfotos zu machen, da weiß ich schon immer, das ist ein richtig guter Fotograf irgendwie oder Fotografin.
Wie oft sind die dann abgedrückt dafür, weißt du? Um diesen einen Moment, wo man keine Stirnfalte hat. Ich gucke immer sehr verzweifelt auf diesen Bildern. Also ich kriege ja dann auch immer alle und so.
Es geht ja auch um was.
Echt, also manchmal denke ich auch so, okay, also, aber ich kriege immer schon vorher dann, ich habe einen Fotograf, mit dem ich unfassbar gern zusammenarbeite, wir kennen ihn schon ganz lange, die sagt, Katrin, niemand sieht gut aus beim Sprechen.
Ja, das ist doch gut.
Genau. Ja, und bei mir sind es ja nur Bühnenfotos und keine Hochzeitsbilder. Ne? Stell dir vor, jemand macht da eine schöne Liebeserklärung und sieht dabei kacke aus, dann ist es so. Also von daher, man kennt ja auch mein Gesicht sonst so, wenn ich auf der Bühne stehe. Und witzig ist, dass es wirklich nur so eine Momentaufnahme ist, weil in Videos fällt mir das nicht auf.
Nee, es ist wirklich
Videos
nur Foto.
Videos ist man weniger kritisch. Das ist total also verrückt.
Ja, vielleicht, weil es auch natürlicher ist. Wie machst du es mit Text? Schreibst du selber oder KI?
Ja, also ich natürlich, der Gedanke kommt immer von mir. Ich lasse trotzdem immer drüber gucken, vom Schreibfluss her, von oder ist mir zu lang, kannst du mir das kürzen, ne? So solche Sachen. Ohne KI geht bei mir gar nichts mehr, weil es einfach sehr effizientes Arbeiten ist. Aber die Botschaft ist immer von mir.
Mhm. Was nutzt du?
ChatGPT, liebe ich über alles. Ansonsten kann ich auch Contea für LinkedIn-Beiträge sehr empfehlen. Das ist explizit entwickelt worden für LinkedIn, eine KI, auch super. Ja, aber ChatGPT ist meine dritte Assistenz.
Ja, sehr gut. Jetzt habe ich dich ja schon komplett einmal ausgefragt zu Personal Brand. Gibt es noch was dir wichtig ist, was du gerne mitgeben möchtest, wenn es auch darum geht, Frauen mitzuziehen und ihnen einen Platz neben sich einzuräumen?
Ja, sehr gerne sogar, weil mich hat begleitet eine Antwort von einer anderen Frau bei jedem Speaking. Und die hat gesagt, Katrin, wenn du ins Publikum guckst und sie bewusst wahrnehmen kannst und da sitzen welche und die gucken kritisch, dann gucken die nicht kritisch wegen dir, sondern weil sie über das nachdenken, was du gerade sagst. Und das finde ich unfassbar gut. Und dann hat sie noch weiter gesagt, und wenn da Männer dazwischen sitzen, die grinsen, dann meinen die es nicht gut mit dir, sondern dann wollen die mit dir flirten. So, und das reguliert mal so ein paar Ausdrücke in Gesichtern, mal so auf ein ganz anderes Level. Und wenn du dann, ne, jeder kann aufstehen und gehen, wir sind alles freie Menschen, aber wenn die Leute sitzen bleiben und kritisch gucken, ist das ein gutes Zeichen.
Ja, und dann geht man mit in Interaktion. Ja. Wie bekommen wir mehr Frauen auf den, sagen wir erst mal, wie bekommen wir mehr Frauen ins Handwerk? Kommen wir mal da, wo wir angefangen haben.
Indem wir Arbeitgebermarken aufbrechen und sagen, okay, es ist nur weil es Handwerk ist, heißt es nicht, dass es nur ein Geschlecht bedienen darf. Das heißt, wir müssen auch hier nochmal an den obersten Köpfen, müssen wir nochmal ein bisschen wachrütteln und sagen, versperrt euch nicht, auch wenn es vielleicht für euch im Team heißt, dass ihr euch ein bisschen umstrukturieren müsst, dass ihr vielleicht Kommunikationsregeln aufstellen müsst und dass gewisse Dinge einfach nicht mehr gehen. Es gibt Studien, die besagen, dass diverse Teams deutlich effizienter und besser miteinander arbeiten. Also bitte nicht versperren, sondern lieber nochmal selbst dran arbeiten, was können wir tun. Und sobald die erste Frau da ist, kommen auch mehr. Das zieht an und schickt auch die in die Sichtbarkeit dann direkt. Ne? Das muss man dann wirklich auch so nutzen. Und wie bekommen wir mehr Frauen auf die Bühne? Indem wir an unseren Skills natürlich arbeiten, Qualität vor Quantität. Dass nicht nur die Bühne ist da, um sich zu zeigen, sondern man muss schon irgendwie das große Ganze auch berücksichtigen, sagen, okay, was will ich wirklich hier bewirken? Und sich da vielleicht auch an denen, die es schon geschafft haben, auch zu orientieren, vielleicht da auch ins Gespräch zu gehen, sagen, ich würde auch gerne und was kann ich tun? Sich vielleicht auch unterstützen lassen mit Coachings. Da sind wir Frauen viel offener für. Und was haben wir da bitte für einen Vorteil mit? Weil es gibt mehr Frauen, die sich coachen lassen, unterstützen lassen als Männer. Großartig, bitte nach vorne schießen damit, wunderbar. Ja, und ansonsten mutig sein, probieren, ne? Aber klar sein in dem, was man auf die Bühne bringen möchte. Kein heute das und morgen das.
Sehr cool. Dann vielen, vielen Dank für diese Reise durch dein Leben und die ganzen Tipps zu Bühnenauftritten. Ich glaube, das war super praxisnah und auch die tiefen Gedanken, die da drin waren. Da kann man auf jeden Fall was lernen und sich inspirieren lassen. Folgt mal schön, die ihr zuhört. Nach Fest kommt ab, hört mal rein und folgt natürlich auch Katrin auf ihren Social Media Profilen. Das packen wir alles in die Shownotes rein und dann könnt ihr sie mit begleiten und mit supporten natürlich. Auf das ist mehr Frauen auf den Bühnen gibt.
Daniela, ich habe auch eine Frage gestellt. Dein Podcast heißt ja Mehr Rock auf der Bühne. Mhm. Und ist der Rock ein, wie nennt man das, Teekesselchen?
Was ist denn ein Teekesselchen?
Ja, zwei Bedeutungen in einem Wort.
Ach so, ja, also mehr Rock und mehr Rock. Also mehr Rock im Sinne von, ich habe sehr lange überlegt, wie das Thema Frau quasi umgesetzt werden kann. Dazu habe ich aber auch schon Stichwort Kritikerin. Es gab wirklich mal so ein, warum der Rock und geht gar nicht, Frauen tragen doch auch Hosen. Aber ja, es ist ein Name. Und ja, auch mehr Rock im Sinne von auf Bühnen performen, auf der Suche auch nach neuer Art von Rhetorik, neue Art von Ansprache, Leute, die es nicht nur machen, wie es immer gemacht worden ist, sondern auch auf den Bühnen. Wir haben ja auch ein verändertes Kommunikationsverhalten, auf den Bühnen neue Wege gehen. Das heißt, eines Tages, das ist meine Vision zu dem Podcast, wird es divers aufgelöst werden. Aber solange wir noch keine Gleichberechtigung, noch keine Parität auf den Bühnen haben, bleibt der Mehrrock auf der Bühne im Sinne von Teekesselchen.
Danke.
Gerne. Dann aber nochmal dir. Danke, dass du zu Gast warst und wirklich so tolle Tipps gegeben hast. Und wie gesagt, ich habe ja schon eben meine kleine Ausleitung hier anmoderiert und gesagt, folgt ihr. Und ich finde es schön, dass du jetzt mit in diesem Netzwerk von Frauen bist, die bei Mehr Rock auf der Bühne waren.
Dankeschön.
Und wenn ihr der Meinung seid, das war eine richtig coole Folge und ihr wollt Katrin auch weiterempfehlen, dann müsst ihr natürlich diesen Podcast hier liken, weiterempfehlen, weitergeben. Und wenn ihr der Meinung seid, das muss hier eine große Bewegung werden, mehr Rock auf der Bühne, dann abonniert diesen Podcast, empfehlt ihn weiter. Wie immer sage ich zum Schluss, let's get loud, Ladies. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.